SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Gestern vor einem Jahr ging es los mit dem Homeschooling. Inzwischen gehört Online-Unterricht zum Alltag von Millionen von Schülerinnen und Schülern und Tausenden von Lehrerinnen und Lehrern. Ulrich Munz und Martin Ruppenthal sind zwei von den Lehrern, beide in Baden-Württemberg tätig. Und sie haben kürzlich ein lustiges Video ins Netz gestellt über die Mühen dieses Online-Unterrichts, des Homeschoolings. Und lustig können die beiden. Munz und Ruppenthal sind nämlich seit bald 20 Jahren auch als Kabarettisten unterwegs, unter dem Namen Die Lehrer. Und heute Abend sind sie meine Gäste in SWR 2 Tandem. Wir sprechen über Schule im Lockdown, über Lehrerhumor und Lehrerhumor. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
In dem Video, von dem ich gerade gesprochen habe, haben Sie alles in kurzen Schnipseln zusammengefasst, was so im Online-Unterricht passieren kann. Also Schüler, die ihre Kamera oder ihren Ton nicht angemacht haben oder alle haben die Mikros eingeschaltet und reden durcheinander. Dann sitzt statt des Schülers die Mutter vorm Rechner oder ein Schüler behauptet, er hätte sein Unterrichtsmaterial vergessen, was ja keine Ausrede ist, wenn man zu Hause sitzt. Was davon ist wirklich passiert?
Alles. Aber nicht genau so. Also natürlich verteilt, nicht ganz so drastisch, aber überall steckt ein Körnchen Wahrheit drin.
Auch die Mutter, die statt des Sohns dann zum Unterricht erschienen
Ulrich,
ist.
Das war bei dir, glaube ich.
Ja, die Mutter war bei mir. Das ist tatsächlich auch von vielen Kollegen berichtet worden, dass durchaus die Eltern da unterstützend eingegriffen haben. Manchmal raffiniert, manchmal weniger raffiniert. Aber man bekommt es ja mit, wenn man eine Frage stellt. Und die Schülerinnen oder Schüler schauen dann so hilfesuchend nach rechts und nicken und fragen noch mal was nach ohne Mikrofon und dann sagen sie plötzlich die richtige Antwort. Da weiß man dann schon, dass da rechts irgendeine kleine Nachhilfe saß, meistens in Form der Eltern.
Am 16. März vergangenen Jahres wurden die Schulen erstmals geschlossen. Aber so schnell wie sich der Begriff Homeschooling etabliert hat, so schnell sind dann auch die Probleme aufgetaucht, die ihre Ursachen in alten Versäumnissen hatten. Keine digitale Infrastruktur an den Schulen, überforderte Lehrende, Schülerinnen und Schüler ohne Endgeräte. Wie war die Situation an Ihrer Schule, am Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen, Herr Munz?
Ja, man wurde da natürlich auch reingeworfen ins kalte Wasser. Wir haben uns relativ schnell dann um eine Plattform gekümmert, auf der wir miteinander kommunizieren konnten, die auch gut funktioniert hat, die aber einfach datenschutzrechtlich nie ganz safe war. Man wusste immer nicht so recht, woran ist man jetzt? Darf man die jetzt benutzen oder darf man nicht? Aber nachdem es keine wirklichen Absagen gab, diese Plattform zu benutzen, haben wir sie benutzt und dadurch ging das bei uns eigentlich relativ schnell recht gut.
Und Herr Ruppenthal, bei Ihnen, also Sie sind ja auch stellvertretender Schulleiter am Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen, also damit auch ja ein bisschen verantwortlich für die Infrastruktur.
Oh ja, allerdings. Und ich bin sogar noch davor in der Netzwerkbetreuung tätig gewesen und habe die ganze Computerei auch so ein bisschen mitbetreut. Und ich war lustigerweise vorher in einem Seminar für angehend neue stellvertretende Schulleiter. Und da war ein Kollege, ein frischer Kollege, der kam aus dem Ausland, aus Asien irgendwo. Und da haben die ja schon ein bisschen mehr Erfahrung mit diversen Coronaviren. Und der hat dann berichtet, das war Anfang März, dass man in solchen Fällen dann halt in das Homeschooling wechselt und hat es mal so in 3-4 Sätzen skizziert. Und von daher war ich so gedanklich ein bisschen vorbereitet. Und wir hatten, ich weiß das noch gut, das war so Donnerstag, Freitag vorm Wochenende und da ging ja dann schlagartig in jedem Bundesland diese Schulschließung los und wir alle haben gewartet, wann ist es in Baden-Württemberg soweit? Und wir haben dann schon angefangen, E-Mail-Verteiler einzurichten, haben unsere Moodle-Plattform hochgefahren, indem wir Server dazu gekauft haben. Also wir sind dann richtig schnell tätig geworden und waren fast überrascht, dass dann in Baden-Württemberg an dem Montag dann nochmal Schule war und dann am Dienstag tatsächlich die Schulschließung stattgefunden hat. Also wir waren so ein bisschen schnell, also wir konnten schnell loslegen, sagen wir mal so, und haben eigentlich vieles von dem, was wir damals, die Weichen, die wir damals gestellt haben, die sind heute noch so in Betrieb.
Also Sie waren gut vorbereitet und vielleicht war es auch ein kleiner Vorteil anderen Lehrenden gegenüber, dass Sie Lehrer für Informatik sind. Ihre anderen Fächer sind Mathematik, Physik, Naturwissenschaften und Technik. Worin bestehen die Schwierigkeiten, den Stoff in diesen Fächern online zu vermitteln? Also gerade Naturwissenschaften, wenn ich mich an meinen Unterricht erinnere, da wurde ja auch viel praktisch gemacht und ganz viele Versuche aufgebaut im Präsenzunterricht. Das geht ja online gar nicht.
Das ist genau das, dieses unmittelbare, dieses direkte erfahren mit allen Sinnen, würde man sagen. Ja, also ich sehe was, ich fühle was, ich höre was, ich merke bei den Mitschülern, wie es bei denen Klick oder Klack macht. Man kann sich sofort austauschen über Fehler, die man vielleicht sieht, Beobachtungen, die man macht gemeinsam. Alles das fehlt. Das heißt, man kann eigentlich immer nur so Trockenschwimmübungen machen. Man zeigt Filme über einen Versuch. Man hat Animationen, die natürlich die Wirklichkeit nur ein Stück weit simulieren, aber es ist halt nicht die Wirklichkeit. Also das ist genau das, was uns fehlt in Naturwissenschaften, dass man sieht, wie es knallt und pufft und zischt und man einfach direkt mitbekommt, was eigentlich passiert.
Herr Munz, bei Ihnen sind es die Fächer Deutsch und Französisch, auch noch Literatur und Theater. Bei Theater weiß ich, das wird online wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Aber ist es für Sie einfacher mit Deutsch und Französisch?
Nein, Deutsch und Französisch ist nie einfacher als Mathematik oder Physik.
Aber ich meinte jetzt in der Online-Version.
Ich weiß schon, wie Sie es meinten. Nein, es ist auch nicht einfacher. Es ist vor allem, wenn man in der Fremdsprache zum Beispiel vom Anfangsunterricht, wenn wir vom Anfangsunterricht sprechen, dann ist es natürlich fatal, wenn man die Schüler nicht direkt Vorsicht hat, wenn man ihnen nicht vorsprechen kann, wenn sie zum Beispiel im Französischen nicht die Bewegungen der Lippen sehen, wie man ein Wort ausspricht. Also das ist schon auch schwierig online. Mittlerweile hat man da Techniken gefunden. Man hat natürlich online jetzt die Möglichkeit, ganz viele Hörtexte hochzuladen. Das ist jetzt wieder fast ein Vorteil, dass man die Hörtexte einfach schneller zur Verfügung stellen kann und die Schüler dann zu Hause üben können, wenn sie es denn tun. Aber es war am Anfang genauso schwierig, gerade in der Fremdsprache. In Deutsch, würde ich sagen, ist es noch am ehesten möglich, weil man eben Texte gemeinsam lesen kann und auch drüber sprechen. Das geht online genauso gut wie in Präsenz. Aber in Präsenz ist es natürlich trotzdem deutlich angenehmer. Es ist einfach motivierender. Also ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, der beste Motivator ist immer noch der andere Mensch, der einem gegenüber sitzt. Und das fehlt schon sehr, wenn man immer nur sich selber sieht.
Aber wenn der Online-Unterricht nicht so gut funktioniert, woran liegt es denn dann? Liegt es an der Lehrkraft oder am Equipment?
Also Equipment ist natürlich ein Problem, aber es ist ja gar nicht so, dass er nicht gut funktioniert. Er funktioniert ja über weite Strecken doch relativ gut, würde ich sagen. Also unsere Erfahrungen hier sind jetzt nicht wirklich schlecht, aber es fehlt eben, wie Martin Rubenthal vorhin gesagt hat, es fehlt der persönliche Kontakt zu den Schülern. Mhm. Aber der Unterricht selber, die Wissensvermittlung, da findet man dann mittlerweile schon rein und findet seine Techniken und seine Methoden und wird ja auch besser. Also ich glaube, der Kompetenzzuwachs in diesem Bereich Online-Unterricht bei den Kolleginnen und Kollegen ist enorm in den letzten Monaten. Aber man musste natürlich auch sich immer ein bisschen selber kümmern, weil von oben jetzt nicht immer die ganz klaren Ansagen kamen.
Herr Rumpenthal, wie sehen Sie das? Sie haben gerade so ein kurzes von sich gegeben. Da dachte ich, Sie sehen das vielleicht etwas anders.
Ja, es geht uns Lehrern da ähnlich wie den Schülern. Wir müssen uns da selber reinfuchsen. Also wir sind ja trainiert, um nicht zu sagen getrimmt, auf eine bestimmte Art des Unterrichtens, die man so gelernt hat, die man mitbekommt, was man jahrelang probt und wo man eine gewisse Expertise dann hat und auch gewisse Abläufe einfach sich angewöhnt hat. Und das ist ja alles auf einen Schlag erstmal in Frage gestellt. Es ist ja dann, das merkt man ja schnell, nicht nur damit getan, dass ich die Arbeitsblätter, die ich vielleicht sonst im Unterricht austeile, jetzt dann halt per Mail verschicke, sondern ich muss ja ganz neue digitale Lernformate finden. Und die sind ja auch nicht so bekannt. Also man muss ja erstmal das Wissen darüber haben, wie geht denn das jetzt? Und das in einer Zeit, wo man sich eben kollegial nicht so gut austauschen kann, wo man eben nicht im Lehrerzimmer mal in der 5-Minuten-Pause zusammensteht mit einer Tasse Kaffee und sich in 2, 3 Sätzen ein paar Tipps geben kann. Selbst sowas muss man ja versuchen, digital abzubilden. Also wir haben tatsächlich dann auch das digitale Lehrerzimmer installiert, wo man einfach in der Pause sich reinklicken konnte und dann war das auch mal nett, sich da auszutauschen. Und wie Herr Munz schon gemeint hat, es war ja nichts vorgegeben. Also es gibt ja da kaum Vorbereitung. Aber inzwischen, glaube ich, sind ganz, 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 ganz viele Leute richtig warm gelaufen, haben ganz viel vorbereitet, haben ganz viel probiert und gemacht und da tut sich was auf der Seite.
Sie haben beide auch schon vorher Kabarett gemacht, Herr Munz. Sie haben auf Ihr Lehramtsstudium sogar noch eine Schauspielausbildung draufgelegt, sind seit 1993 als Kabarettist unterwegs, damals noch solo. Und Herr Rumpenthal, Sie haben während der Schulzeit Kabarett gemacht und später auch Theater gespielt. Wie sind Sie beide zusammengekommen?
Auf einer Familienfeier. Wir sind entfernt verwandt gewissermaßen,
Meine Frau ist seine Cousine und auf einem Familienfest saßen wir am gleichen Tisch und haben sehr schnell gemerkt, dass da humormäßig so eine gleiche Wellenlänge da war.
Und haben Sie von sich beiden auch gewusst, dass Sie beide Kabarett machen?
Also ich das wusste jetzt nichts über den Martin, aber der Martin vielleicht ein bisschen von mir über die Cousine.
Ja, der war mal im Fernsehen, hieß es. Guck mal, das ist der Ulrich, der war mal im Fernsehen. Der hat einen Preis schon gewonnen. Ich hatte keine Ahnung, was er gewonnen hatte. War vielleicht ganz gut, dass ich keinen Respekt hatte. Und da sind wir dann zusammengekommen an diesem Abend und haben beschlossen, wir machen was gemeinsam. Ja.
Herr Munz, was reizt Sie am Kabarett, dass Sie das auch schon so lange machen?
Ich war immer einer, der gerne Kabarett gesehen hat, der das toll fand, wie die Kabarettisten mit Sprache umgehen, wie man eine Pointe bastelt. Das hat mich schon immer interessiert. Und ich war dann, als wir uns begegnet sind, Martin und ich, ja schon so ein bisschen am Ende meiner Solo-Karriere, weil ich so das Gefühl hatte, alleine macht es einfach immer weniger Spaß. Es ist immer spannender, wenn man wieder Part auf der Bühne hat. Ich habe zwar immer viel mit dem Publikum interagiert, aber irgendwie hat mir doch der direkte Zuspruch gefehlt. Und so sind wir dann eigentlich tatsächlich zusammengekommen. Und das Thema Schule, das haben wir ja dann beide schnell entdeckt, dass wir beide Lehrer sind, bietet ja eine Fülle an Themen und Typen. Und dann war recht schnell klar, dass wir daraus was machen können.
Da waren Sie, Herr Ruppenthaler, also die Rettung der Kabarettkarriere von Herrn Munz.
Ja.
Trotz der Begeisterung für die Bühne, Sie sind beide Lehrer geworden. Und ja, man sieht, es geht ja auch beides, dass man Lehrer ist und Kabarettist. Aber warum sind Sie beide zweigleisig gefahren?
Ich weiß gar nicht, ob es zweigleisig ist. Ich glaube, wir sind einfach so Typen, die das, also wenn wir das nicht auf der Bühne machen würden, dann würden wir halt mehr und mehr im Kollegium darüber erzählen, vielleicht auch in diesem Stil. Also es gibt ja Situationen, die passieren und dann erzählt man sich die. Und dann kann man ja entweder eine Haltung haben, dass man total genervt ist und erzählt das dann auch so genervt und ist dann beim Erzählen auch wieder genervt. So entsteht dann ja nachhaltiger Stress. Da sind ja viele Experten darin. Und wir erzählen uns die Geschichten vielleicht eher mit so einem Augenzwinkern und gucken das aus einer anderen Perspektive an und schwuppdiwupp sind wir an so einer Humorgeschichte dran. Und ich glaube, das ist so das Verbindende.
Also Sie haben die Themen für Ihre Kabarettprogramme direkt vor der Nase, aber dennoch, viele würden ja sagen, mein Gott, also Schule, das ist alles andere als witzig, auch wenn man sich gerne über Schule lustig macht. Aber wie finden Sie den Witz in Elternabenden, in Lehrerkonferenzen oder in Klassenarbeiten?
Das ist, glaube ich, eine ganz klassische Humortechnik. Also ich glaube, der Witz ruht da schon immer drin. Man sieht ihn nur nicht, wenn man eben in dieser Situation gefangen ist. Und wenn es aber gelingt, dass man einfach mal einen Schritt zurücktritt und ein bisschen aus der Distanz eben schaut, was da eigentlich passiert, dann offenbaren sich einfach die absurden Seiten vieler Situationen. Und das ist etwas, was man lernen kann, was man trainieren muss. Man kann ja Humor wirklich trainieren. Viele sagen ja, Humor hat man halt oder hat man halt nicht. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Humor hat jeder, ist vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen verschüttet und man muss ihn erst ausbuddeln und wiederentdecken. Aber letztlich birgt jede Situation irgendwo auch was Komisches. Aber dafür muss man aus der Situation raus. Man muss zurücktreten und dann erkennt man das. Und das machen wir ja auch in Fortbildungen, trainieren das mit den Kolleginnen und Kollegen, die in unsere Fortbildungen kommen. Ja, also wie gesagt, der Humor ist, glaube ich, schon immer da, man muss ihn nur finden.
Über Ihre Fortbildung wollen wir nachher auch noch sprechen, aber nochmal zurück zu Ihrem Bühnenprogramm. Haben Sie eigentlich eine Rollenverteilung?
Ja. Also wir haben schon so bestimmte Typen, in die wir dann immer fallen und wenn die dann aufeinandertreffen, dann ergibt sich da hin und wieder was. Das würde ich sagen schon doch, ja.
Wer hat welche Rolle lieber?
Ja, ich habe ja lange den Referendar gegeben, aber da bin ich jetzt langsam zu alt dazu. Da müssen wir uns im nächsten Programm was einfallen lassen. Den kann ich irgendwie nicht mehr machen. Und der Martin, du hast, glaube ich, immer so ein bisschen den gemütlichen Part gemacht, während ich immer gerne die Rolle dessen hatte, der sich wahnsinnig aufregt über alles.
Ein bisschen der Choleriker, ja.
Ja, genau.
Genau, und ich bin der so, ach Gott, ist gar nicht so schlimm. Und so Typen gibt es ja auch in jedem Kollegium. Und wenn die ein bisschen überspitzt, überzeichnet aufeinandertreffen, dann wird es ja schon fast lustig. Also das kennt man ja, wenn so gegensätzliche Typen zusammenkommen, dann entsteht oftmals was. Ja.
Wie wichtig ist der Dialekt?
Das ist ein Vehikel. Also man kann mit dem Dialekt gleich in so eine innere
Haltung fallen. Also ich bin ja gebürtiger Saarländer und habe das Saarländische noch so ein bisschen drin. Wahrscheinlich die richtigen Saarländer merken wahrscheinlich sofort, dass ich da schon lange nicht mehr wohne und lebe. Aber ich falle dann in so eine ganz entspannte innere Ruhe. Ich weiß nicht warum. Also ich kann das nicht erklären, aber ich finde, das Saarländische hat was sehr Beruhigendes. Ich kann mich auf Saarländisch nicht aufregen. Das geht nicht.
Herr Munz, wie ist es bei Ihnen mit dem Dialekt?
Also ich finde tatsächlich, ja, das hat was mit Haltung zu tun. Ich finde auch, so ein Dialekt ist so ein bisschen wie so ein warmes Bad, in das man gleitet, da fühlt man sich wohl.
Das für ein schöner Satz.
Das ist schön, oder? Ich finde auch, das ist mir jetzt sehr gelungen,
Dialekt
so spontan.
Ist wie ein warmes Bad.
Genau, und es ist befreiend, man ist da in einer anderen Sprecherhaltung, man strengt sich nicht an, man spricht so, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und es kommt dann vieles auch spontaner raus, glaube ich.
Und das selbst als Deutschlehrer.
Genau.
Gibt es eigentlich so eine Typologie von Lehrern?
Wenn man diversen Webseiten Glauben schenken darf, dann ja. Also ich glaube, die Schüler machen sowas ja auch ganz gern. Und ich glaube, wenn wir uns in unsere Schülerrolle zurückversetzen, dann haben wir unsere Lehrer wahrscheinlich auch in Typen eingeteilt. Ja, ich sage jetzt mal ja, bestimmt gibt's Typen, aber das machen wir, glaube ich, nur, um mit ihnen besser klarzukommen. Also ob es die Typen so gibt, aber es ist schön, sich darüber zu unterhalten, was für Typen es gibt und wer in welchem Kollegium, an welcher Schule genau diesen Typus dann spielt.
Meine beiden Gäste heute Abend sind Lehrer, sowohl im wahren Leben als auch auf der Bühne, als Kabarettduo, die Lehrer Ulrich Munz und Martin Rumpenthal. Können Ihre Schüler eigentlich auch über Sie lachen?
Ja, bestimmt. Die Frage ist nur, ob sie es offen tun und mit
und
mir
ob
gemeinsam.
Und ob sie es tun, wenn sie als Kabarettduo auf der Bühne stehen oder wenn sie als Lehrer im Unterricht stehen.
Ja, doch. Also ich hoffe doch. Aber ich glaube, dass, ich habe momentan ganz viel Oberstufe. Die haben wahrscheinlich manchmal andere Sorgen. Da geht es aufs Abitur zu und dann habe ich oftmals gerade diese Fächer Physik und Informatik, die nicht immer Hauptfächer sind und dann sind die nicht so wichtig und dann muss man aber doch und trotzdem. Und ich glaube, viele hadern da so ein bisschen damit, einerseits inhaltlich vielleicht Schwierigkeiten zu haben, aber das Menschliche dann doch zu sehen. Und aber ich glaube, beim Kabarett kann man sich dann doch wieder gemeinsam finden, ja.
Herr Munz, wie sieht das bei Ihnen im Unterricht aus? Freuen Sie sich, wenn Sie Gelächter provozieren?
Ja, natürlich. Ich glaube, Lachen im Unterricht ist immer gut, ist immer auch ein Garant für gutes Lernen, wenn in einem Unterricht viel gelacht wird. Und ich gehe auch davon aus, dass meine Schüler schon über mich lachen können, ohne mich auszulachen. Wenn man ab und zu so ein Schüler-Lehrer-Feedback macht, dann steht da bei mir doch öfter drin, dass sie meinen Humor schätzen und meine lustige Art. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Schüler das schon auch im Unterricht schätzen und nicht nur jetzt in meiner Rolle als Kabarettist. Da wahrscheinlich weniger.
Ich hatte einen Lateinlehrer, der immer Flotta Romana mit die flotte Römerin übersetzt hat und selbst natürlich dann am meisten über seinen Witz gelacht hat. Wir Schülerinnen und Schüler, wir haben nicht mehr über ihn gelacht als über den Witz. Wie findet man denn als Lehrer einen Humor, der nicht peinlich ist, also der den Draht zu den Schülerinnen und Schülern tatsächlich verbessert?
Indem man versucht, in der Wirklichkeit der Schüler irgendwo auch zu sein. Also das Schöne ein Witz ist immer dann gut, wenn man sich drin wiederfindet. Also wenn man ihn als was Gemeinsames erlebt. Und ich glaube, das ist dann oft die Schwierigkeit, weil ja doch verschiedene Generationen dann aufeinander prallen und vielleicht sogar verschiedene Lebensumstände. Aber wenn man da eine gemeinsame Basis hat für Humor und einen Witz, dann kann man gemeinsam über das Gleiche lachen. Das geht.
Herr Munz, Sie haben gerade gesagt, es gibt sowas wie ein Feedback von den Schülern auf Ihre Arbeit. Wie ist das bei Ihnen, Herr Rumpenthal? Welches Feedback haben Sie bekommen zu Ihrem Humor?
Ja, ich kann mal kuscheln. Also tatsächlich, ich polarisiere, glaube ich, mit meiner Art. Ich habe sowohl in meiner Rückmeldung tatsächlich auch den Humor als positive Auszeichnung bekommen. Und gleichzeitig stehe ich aber auch in mancher Abi-Zeitung drin unter der Umfrage, welcher Lehrer hat denn den schlechtesten Humor? Und da rangiere ich auch manchmal ganz weit oben. ja, ich glaube, dazu
das kann ich bestätigen.
Ja. Also ich glaube, wenn man das Humorige vielleicht zu kunstvoll treibt, dass man dann vielleicht nicht mehr alle mitnimmt. Sag ich es mal so.
Aber wie läuft denn so ein offizielles Feedback ab? Also gibt es da wirklich Zeugnisse für Lehrer, die die Schüler ausstellen dürfen?
Nein, aber es gibt schon so Rückmeldebögen, also dass man schon so Fragen stellt. Da sind wir ja in Baden-Württemberg sogar verpflichtet, das zu tun. Also man kann das dann über so Umfragebögen machen. Und da kann man dann seine Schüler schon bewerten lassen, inwieweit sie die Lehrperson als zum Beispiel humorvoll einschätzen auf einer Skala von 0 bis 5 oder so. Also solche Art von Rückmeldungen kann man ja machen. Oder man macht sie tatsächlich ganz frei und dann schreiben die Schüler ein paar Stichworte auf und da kommt dann sowas bei raus. Das kann man sich schon einholen, sowas.
Sie geben ja auch Seminare für Lehrkräfte, in denen sie ihre Humorfähigkeit trainieren. Wie geht das? Wie kann man Humorfähigkeit trainieren?
Humor ist ja ein Begriff, der vieles beinhaltet. Humorvolle Menschen sind zum Beispiel kreative Menschen. Humorvolle Menschen sind schlagfertige Menschen, um jetzt mal nur zwei Beispiele zu nennen. Und auf der einen Seite würden eben viele sagen, Humor kann man gar nicht trainieren, sondern man hat es nur. Aber dieselben Leute würden wahrscheinlich zustimmen, wenn man sagt, man kann Schlagfertigkeit trainieren, einfach durch Übung, oder man Kreativität kann man trainieren, indem man viel übt. Und genau das machen wir in diesen Seminaren. Wir nehmen diese verschiedenen Ingredienzen, die einen humorvollen Menschen so ausmachen, und trainieren die einzeln in einzelnen Bausteinen und führen das am Ende dann zusammen in Szenen, die wir gemeinsam spielen, wo wir Situationen aus dem Schulalltag hernehmen und dann als große Spielwiese einfach mal probieren, mit welcher Humortechnik ich denn in dieser Situation weiterkäme.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Naja, es gibt ja, also sehr gern genommen in diesen Seminaren ist immer das Elterngespräch. Davor ist man manchmal ein bisschen angespannt, weil man nicht so recht weiß, was einen erwartet. Und dann spielen die Teilnehmer zum Beispiel einfach eine typische Situation, wie sie erlebt haben in einem Elterngespräch. Und dann kann man, wenn man vorher ein Schlagfertigkeitstraining gemacht hat, einfach mal probieren, wie reagiert denn der Vater, wenn ich jetzt auf seine Bemerkungen ganz anders reagiere, als ich es vielleicht klassischerweise tun würde. Und das Schöne ist ja, es kann in dieser Spielsituation nichts passieren. Ich kann alles ausprobieren und kann beobachten, ob das eine gute Idee war oder nicht. Und wenn sie gut war, kann ich sie mir merken und kann sie vielleicht beim nächsten realen Elterngespräch dann anwenden.
Also im Gespräch mit Eltern kann Humor helfen, in welchen Situationen noch?
Ja, wenn man auf die Palme gebracht wird. Also wenn man im Unterricht, man steht ja dann vor 20, 30 Schülerinnen, Schüler, und da kann ja schnell mal was eskalieren. Man ist ja als Lehrer immer im Fokus. Und wenn man in diesem Moment in so einer geschützten Gruppensituation tatsächlich mal das tut, was man jetzt eigentlich unwillkürlich tun möchte, aber eigentlich nie tut, weil man immer so eine Kontrollsperre bei sich hat, kann es sein, dass der Effekt gar nicht so schlecht ist und man vielleicht merkt, Mensch, ich kann authentisch bleiben und trotzdem die Situation bewältigen.
Sie schreiben auf Ihrer Internetseite, wo Sie auch diese Trainings anbieten, jede dritte Lehrkraft zeigt Burnout-Symptome. Das ist ja überhaupt nicht witzig, auch wenn man dem vielleicht mit Humor entgegentreten kann. Aber wie haben sich denn die Anforderungen an Lehrende verändert in den vergangenen Jahren?
Lange Pause, Sie merken es. Also zum einen, es kam immer mehr hinzu an, also das fängt bei fachlichen Dingen manchmal an, dass manch einer Dinge unterrichtet, die er so ja selber auch nie gelernt hat. Ich weiß, es gibt in vielen Berufen Dinge, wo man das auch sagt, Mensch, klar, in meiner Ausbildung vor 20 Jahren war das kein Thema, heute muss ich es machen. Das ist beim Lehrerberuf sicherlich auch so. Es ist halt immer direkt vor anderen und für andere. Und dann kommt natürlich hinzu einen größeren Fokus auf diese ganze Schulsituation, die jetzt eben auch mehr und mehr Betreuungssituation, man merkt es ja bei Corona, es geht ja nicht nur um den Unterricht, es geht einfach auch darum, dass die Kinder mal von zu Hause weg sind, also das Stichwort Ganztagsbetrieb, dann geht es darum, dass man Kompetenzen vermitteln soll, die ja über das fachliche, unterrichtliche hinausgehen. Also Stichwort Umgang mit neuen Medien, soziales Verhalten. Wir sollen natürlich auf den Beruf vorbereiten. Also da kommen ganz viele Anforderungen, die schnell mal politisch irgendwo formuliert werden und die dann irgendwann in der Schule aufschlagen in einem Kollegium, das eigentlich was ganz anderes im Sinn hätte. Das alles immer im Fokus der Gesellschaft.
Was machen Sie, wenn Sie merken, dass der Stress zu viel wird?
Wir spielen Kabarett.
Genau. Wir überlegen uns, was könnte jetzt noch kommen? Also welches Fach könnte man jetzt noch einführen, wenn man schon gerade dabei ist? Ja, also
zum Beispiel?
Wir sind dann ja, zum Beispiel das Fach Denken, ja, das Fach. Man könnte jetzt Situationen herausarbeiten, dass Forscher herausgefunden haben, dass es für Schülerinnen und Schüler wahnsinnig aufwendig ist, von der 1. bis zur 10. Stunde in jedem Fach zu denken. Und um das jetzt ein bisschen konzentrierter zu machen, gibt es jetzt eine Wochenstunde Denken, wo die Schüler eben denken, zum Beispiel.
Die Lehrer sind heute Abend meine Gäste. Ulrich Munz und Martin Ruppenthal unterrichten in Nürtingen und Ehingen und machen gemeinsam Kabarett. Im Moment ja leider nicht. Also ist es ja leider kaum möglich aufzutreten, außer im Netz mit einem Video wie dem, das Sie gemacht haben und sich da über das Homeschooling lustig gemacht haben. Wie sehr fehlt Ihnen die Bühne?
Oh ja, sehr. Vor allem das gemeinsame Agieren auf der Bühne. Wir sind ja normal zu dritt, haben noch einen Pianisten dabei. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, da irgendwo hinzufahren. Meistens sind es ja kleinere Bühnen und dann gibt es einen Veranstalter, der einen dann freudig in der Regel in Empfang nimmt und dann baut man da auf und dann fängt man schon an, lustig zu sein und dann macht man seinen Soundcheck und dann, also das ist ja so ein ganz eigenes Ritual, das da immer abläuft und dann eben das Publikum und die Reaktionen darauf und ja, das, also wir machen das ja einmal im Monat, wenn es gut läuft, an einem Wochenende, das ist wie so ein kleiner Urlaub, den man da vom Alltag machen darf und der fehlt schon.
Sehen Sie sich denn im Moment oder geht auch das nur online?
Das geht weitestgehend auch nur online, weil ja oft die Vorgaben einfach auch so waren, dass man sich jetzt gar nicht sehen durfte. Dann ist ja Ehingen von Tübingen auch einiges weg. Wir sind allerdings schon häufig im Kontakt. Wir machen das dann mit Bild über FaceTime oder über ein anderes Programm, sodass man sich sehen kann. Also daran, wie oft ich jetzt mit Martin dann doch per Bild telefoniere, sieht man, dass wir den Austausch so miteinander auch durchaus brauchen.
Sie sind ja doppelt Leidtragende der Pandemie, also als Künstler, weil Sie nicht auftreten können und als Lehrer, weil Sie sich mit Homeschooling, mit Klassenräume lüften und Unterricht mit Maske rumschlagen müssen. Finden Sie, Ihre Arbeit als Lehrkräfte wird jetzt in der Ausnahmesituation ausreichend gewürdigt?
Also ich habe zumindest viel Feedback bekommen aus meinem Bekanntenkreis oder auch durchaus von Eltern hier an der Schule, die schon sehen, was das im Moment für Belastungen sind. Vor allem jetzt gerade im Wechsel, dass man 2 Stunden Online-Unterricht macht, dann in einen Präsenzunterricht geht, dann wieder 1 Stunde online macht. Also allein dieser Wechsel ist ja schon schwer zu organisieren und sich da immer wieder neu einzustellen, dass man jetzt echte Kinder vor sich hat oder eben nur schwarze Bilder, weil die Kamera ja nicht immer anmachen wollen. Also ich habe schon den Eindruck, das wird wahrgenommen. Natürlich, wenn man in den neuen Medien guckt, irgendwelche Kommentarspalten auf Facebook oder so, da toben sich natürlich viele aus, die jetzt sehen, jetzt haben die Lehrer noch mehr Möglichkeit abzutauchen als sonst schon. Aber solche Kommentare sind ja auch schon zu normalen Zeiten nicht ernst zu nehmen und jetzt gleich doppelt nicht.
Also Sie haben ja auch mal ein ganzes Kabarettprogramm über Elternabende gemacht. Also Eltern sind ja schon eine ganz besondere Spezies. Sie haben jetzt also wirklich das Gefühl, da sind Sie ja vielleicht doch ein bisschen gewachsen in den Augen der Eltern?
Ja, also ich würde fast sagen, das hat auch schon vor Corona so ein bisschen angefangen. Also ich glaube, das Ansehen der Lehrer, wenn man das immer so pauschal sagt, war, glaube ich, ich würde sagen, vor 20 Jahren wahrscheinlich, berufe mich jetzt auf keine Statistik, aber ich meine wahrgenommen zu haben, dass auch in den Jahren davor schon das Ansehen durchaus ein Stück weit gewachsen ist. Also jedenfalls in meinem Freundeskreis habe ich sehr oft die Äußerung immer gehört, ach, ich möchte eigentlich deinen Job gar nicht machen. Also man kann zwar schnell so daherreden, es ist ja oftmals mehr so das Beamtentum, was da angekreidet wird und eigentlich nicht der Lehrerberuf, aber die meisten Lehrer sind halt mal Beamte, jedenfalls bei uns hier. Und wenn man dann mal länger mit den Leuten redet, dann will eigentlich nicht jeder wirklich das tun? Und jetzt bei der Pandemie ist es doch tatsächlich so, dass man ja eigentlich erstmal nichts falsch machen kann, weil jeder weiß, wir improvisieren jetzt erstmal am Anfang. Zumindest beim ersten Lockdown vor einem Jahr war das ja so. Und da wurde schon, fand ich schon sehr wertgeschätzt, wenn sich Leute da reingefuchst haben und so, wie wir es am Anfang erzählt haben, jetzt ja auch für sich da eine gewisse Expertise erarbeitet haben. Also ich kann das auch nur bestätigen. Wir hatten letzte Woche ganz viele Eltern im Haus, die die neuen Fünftklässler angemeldet haben. Und da waren etliche dabei, die schon Kinder an der Schule haben und die wirklich das loswerden wollten, dass jetzt, was jetzt läuft im Fernunterricht, überhaupt kein Vergleich zum ersten Lockdown sei, dass er viel mehr Struktur dahinter und die Schüler wären zu Hause wirklich von morgens bis mittags beschäftigt. Also man kann wohl auch zu Hause jetzt getrost die Kinder vorm Computer lassen und man weiß, da kommt durchaus was bei raus.
Dann sind wir ein Jahr in dieser Ausnahmesituation in der Schule. Wie sehr wird das jetzt in Ihr nächstes Programm einfließen?
Ja, das ist jetzt...
Bestimmt sehr.
Ja, genau. Wieder dieser Wiedererkennungswert natürlich. Also ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die man dann einfach auf der Bühne mal macht und andeutet und dann auf so einen Wiedererkennungseffekt baut. Ja, das wird bestimmt groß ausgeschlachtet, dieses Thema.
Haben Sie vielleicht schon mal ein Beispiel?
Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir das auf der Bühne realisieren können, aber ich finde schon alleine diese Situation, dass man morgens vor dem Computer sitzt und guten Morgen sagt und es reagiert einfach niemand. Das finde ich schon so abstrus. Oder dass es eben diese, all die Probleme, die wir im Grunde in unseren kleinen Filmchen ja auch zeigen, dass die Technik nicht richtig funktioniert oder dass viele Dinge, heute habe ich im Unterricht zum Beispiel ein paar witzige Situationen gehabt, weil Schüler nicht reagiert haben, als ich sie angesprochen habe, weil sie einfach die Antwort nicht wussten und ich dann gefragt habe oder ihr gesagt habe, der Schülerin, du musst dein Mikrofon anmachen. Und da haben dann alle ganz herzlich gelacht und dass man einfach auch so Dinge rüberrettet wieder in den Präsenzunterricht oder rübernimmt, allein das hat, glaube ich, schon sehr humoristisches Potenzial.
Was ist eigentlich das Skurrilste, was Ihnen in den letzten 12 Monaten untergekommen ist?
Das Skurrilste oder Lustigste war, glaube ich, ich habe mal im Französischunterricht eine Übung gemacht zu den französischen Präpositionen und wollte eigentlich ein Spiel machen, wo Sie irgendeinen Gegenstand positionieren sollen. Ist der dann unterm Tisch oder ist der auf dem Tisch oder ist der neben dem Tisch? Und da hat eine Schülerin ihre kleine Schwester, die vielleicht 3-4 Monate alt war, als Versuchsobjekt genommen und hat immer auf Französisch dann gefragt, wo ist das Baby? Es ist jetzt unterm Tisch, jetzt ist es auf dem Tisch, jetzt ist es neben dem Tisch. Das arme Baby flog da durchs Bild. Das war schon sehr lustig, muss ich sagen.
Ich kann mit sowas Skurrilem, glaube ich, gar nicht dienen. Nein, ich habe festgestellt, dass wir, also dadurch, dass ich in der Schulleitung bin, waren auch viele Konferenzen online. Und dass wir in einem Affenzahn durch die Konferenzen durch sind, also das war in dem Sinne auch skurril, weil wir viel mehr Zeit eingeplant hatten und gedacht haben, da müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Und dadurch, dass immer nur einer reden kann, also so wie der Erzählstein früher, ne? Also wenn Sie sich so Lehrerkonferenzen vorstellen, wir sind 70, 80 Leute, da ist das manchmal nicht so einfach, aber jetzt bei einer Online-Konferenz, da kann nur einer reden. Das ist dann oftmals der Schulleiter oder der Konferenzleiter und wenn dann keiner groß was sagen will, dann ist die Sache einfach gebongt und fertig und ratzfatz ist die Konferenz rum.
Ach, schau mal an. Auch die Lehrer haben neue Disziplinen gelernt.
Ja, also wirklich, wir müssen uns als Kollegium da, glaube ich, schon mal überlegen, wo wir sinnvollerweise zukünftig vielleicht tatsächlich auch um elendslangen Konferenzen vorzubeugen, nicht einfach gleich in diesem Format bleiben.
Auf jeden Fall haben Sie eine Menge Stoff für das nächste Programm und ich bin sehr gespannt auf dieses Programm. Ich hoffe, dass Sie bald wieder auf die Bühne dürfen. Ulrich Munz und Martin Ruppenthal sind die Lehrer und waren heute Abend meine Gäste. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.